die vor mir fahrende fuhr, scherte aus, ich ging in die Führung, dass dann auf der Radrümmel jemand stand, den konnte ich nicht sehen, weil ich aus dieser Kurve gekommen bin, mit über 60 km/h und dann frontal in ihn reingeknallt bin. Und naja, kurz einen Moment später liege ich auf der Radrümmel und wusste, das, was hier gerade passiert ist, das hier ist ganz schön ernst.
Manchmal sind es nur ganz kurze Momente, die ein Leben komplett verändern können. Ein Augenblick, eine Entscheidung, ein Ereignis, ein Wimpernschlag und danach ist alles anders. Ich bin Philipp Fleiter und ich treffe in diesem Podcast Menschen, um mit ihnen genau über diesen einen Moment zu sprechen, der ihr Leben für immer verändert hat. Ich spreche heute mit Christina Vogel. Die kennen viele von euch bestimmt, vielleicht weil ihr sie 2012 oder 2016 bei den Olympischen Spielen gesehen habt, vielleicht aber auch, weil ihr Christina als Kommentatorin im Fernsehen oder als Inklusionsaktivistin erlebt habt. Christina war die erfolgreichste Bahnradsportlerin der Welt, als sie im Training einen folgenschweren Unfall hatte. Seitdem ist sie querschnittsgelähmt. Sie ist heute 34 und wird mit mir über ihren Unfall, aber vor allem über ihren Umgang damit sprechen. Und ich denke, damit wird sie vielen Menschen ganz viel Mut machen. Hallo Christina, schön, dass es geklappt hat.
Hallihallo, hallo Philipp.
Ja, wir gehen jetzt direkt mal zurück ins Jahr 2018. Du bist 27 damals und die erfolgreichste Bahnradsportlerin der Welt. Das muss man sich auch mal kurz so auf der Zunge zergehen lassen. 2 olympische Goldmedaillen, 1-mal Bronze, 11-fache Weltmeisterin, also wirklich absolute Spitze.
Eigentlich 17.
17 sogar.
17, da zählen noch 6 aus den Junioren noch dazu.
Wow.
Die zähle ich aber ganz gerne mit, weil was sagt das denn aus über unsere Leistungsgesellschaft, wenn wir diese,
stimmt,
in der Sport sagen wir diese Kinderweltmeister in Anführungsstrichen, wenn wir die vergessen. Von daher ist es so, finde ich, für Vorbild für unsere NachwuchsathletInnen gehört es mit dazu.
Okay, also 17-fache Weltmeisterin klingt besser,
genau.
Damit bist du schon 17 Mal mehr Weltmeisterin, als ich jemals werden werde. Und dann kommt der 26. Juni 2018, du bereitest dich in Cottbus gerade auf die Olympia-Quali vor. Der Trainingstag ist eigentlich durch, dein Trainer sagt auch, es reicht jetzt für heute, aber du willst unbedingt noch einen Durchlauf fahren. Wie ist diese letzte Trainingsfahrt?
Es war so eine Teamsprint-Formationsübung. Das heißt, meine Partnerin, die fährt vorne weg, ich am Hinterrad im Windschatten. Sie beschleunigt uns als Duo quasi, dann schert sie aus, wenn sie beschleunigt hat. Und ich gehe dann in den Wind, so sagen wir in die Führung, und peitsche nochmal richtig los und hoffe dann, eine gute Zeit ins Ziel zu holen.
Hm.
Und so war es an dem Tag halt eben auch, dass dann alle wegen mir noch einen mehr gefahren sind, weil sie wollten. Und die vor mir fahrende fuhr. Scherte aus, ich ging in die Führung und naja, kurz einen Moment später liege ich auf der Radrennbahn und wusste, das, was hier gerade passiert ist, das hier ist ganz schön ernst.
Nur damit man sich das vorstellen kann, wie schnell fährt man denn dann so? Oder wie schnell warst du in dem Moment?
Ja, wir Bahnradsportler oder Bahnradsportlerinnen sind super schnell, denn die Männer, die haben Spitzengeschwindigkeiten von über 80 km/h, wir Frauen von über 70 km/h. Das heißt, in dem Tag oder dem Zeitpunkt des Unfalls, oder es war so, dass dann auf der Radrümmel jemand stand, den konnte ich nicht sehen, weil ich aus dieser Kurve gekommen bin, mit über 60 km/h, vielleicht 63, 64 km/h ungefähr, die ich hatte, und dann frontal in ihn reingeknallt bin. So, also gibt ja auch auf der Radrümmel so Regeln wie links vor rechts oder, ne, und so ist halt eben eine, dass bei vollem Trainingsbetrieb, dass auf der Gegengerade, auf der anderen Seite vom Ziel, dass da nichts Stehendes gemacht werden darf. Kein Stehversuch, keine irgendwie Beschleunigungssachen oder so, sondern man fährt da richtig schnell mit Topspeed und auf der Zielgeraden beim Ziel, dann weiß man, okay, da kann auch jemand ein bisschen langsamer fahren.
Hm.
Weil man halt in dieser aerodynamischen Haltung, die man hat, wenn man sehr schnell fährt, doch sehr, sehr wenig sieht. Teilweise keine 3 Meter vor dir ungefähr. Und bei der Reaktionszeit von über 60 km/h sind 3 Meter halt eben nichts. Und diese Person hat halt, wie gesagt, gegen diese Regel verstoßen. Ich kam mit über 60 km/h aus der Kurve raus und konnte ihn nicht sehen, konnte ich ausweichen und bin direkt in ihn reingeknallt.
Aber das heißt, du hast den ein paar Augenblicke, bevor es passiert ist, dann noch gesehen, dass da jetzt auf einmal ein Hindernis ist oder ein Mensch im Weg ist. Was sind denn in dem Moment so deine Gedanken in diesen Augenblicken, bevor der Crash passiert?
Also ich glaube, ich habe nicht gesehen, weil so wie ich ihn getroffen habe, wirklich auf Reifen war. Und so ein Fahrradreifen, der ist vielleicht 2-3 Zentimeter dick oder so. Und ich muss ihn genau frontal getroffen haben. Also muss er so blöd gestanden haben und ich so aus der Kurve kam, als ich nicht gesehen habe. Man muss aber auch dazu sagen, dass, wie ich in die Führung gehe, bis Aufwachen auf der Radrennbahn liegend, alles weg ist. Also diese Momente in meinem Kopf sind einfach weg. Das macht der Körper vielleicht gar nicht so schlecht, doch wenn man natürlich wissen wollen würde, was, wie, wo und hätte man vielleicht noch irgendwie ausweichen können, wie auch immer, natürlich gehen diese Fragen halt dann los. Aber so kann ich jetzt fast forward ein paar Jahre später immer noch auf der Radrennbahn sitzen, kommentieren, habe ganz viel Spaß dabei und kann eben auch mittlerweile wieder auf die Radrennbahn zurückgehen und eben auch da im Unfallort da sein und halt eben auch Trainerin sein, was ich ja unter anderem auch bin.
Das heißt aber, du bist so richtig zu Bewusstsein zwischendurch mal einmal gekommen, da lagst du schon, da war der Unfall schon passiert. Was ist so das Erste, was du siehst, was du hörst, was du riechst in dem Moment?
Ich glaube, so richtig viel gesehen kann ich gar nicht, also kann ich mich wenig dran erinnern, so ein paar Momente. Bei mir war nur erstmal scheiße, ist schon wieder passiert und hoffentlich hat die Wirbelsäule gehalten. Ich hatte 2009 schon mal einen schweren Unfall, da hat mein Auto die Vorfahrt genommen. Und damals ist auch schon eine Brustwirbelsäule gebrochen. Und ich habe irgendwie, warum auch immer, direkt gedacht, das ist super ernst, verdammt. Hoffentlich hat das gehalten. Und danach war so, okay, wie die Unfallhelfer angerannt kommen, als ich sah, wie die rankamen, wusstest du, das ist wirklich, wirklich ernst. Und man kennt es ja auch, wenn man stolpert oder so, dass man sofort aufspringt, kurz guckt, so Arm, Bein, Füße, irgendwie alles dran und dann hat es jemand gesehen oder nicht. Und wenn man das nicht hat, also aufstehen zu wollen, dann weiß man, dass es wirklich ernst ist. Und als ich das nur realisiert habe, von wegen, ich will gar nicht aufstehen, weil ich weiß, es ist gerade super ernst, war in meinem Kopf wirklich nur, Christina, konzentrier dich, atme, 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 versuch denen zu helfen, was jetzt zu klären ist, wer anzurufen ist, wie auch immer, und versuch da zu bleiben. Und gut, das spricht jetzt keine Feministin aus mir, aber von wegen, heul nicht wie so eine Mutti, sondern bleib bei dir, sei stark, konzentrier dich, atme, atme, atme. Also das ging so den ersten Moment irgendwie dann so beim Kopf durch.
Aber das ist ja sehr selbstbeherrscht und sehr rational, ne? Dass du in so einem Moment erstmal denkst, okay, was ist jetzt der Ablauf, wer muss alles informiert werden und wie benehme ich mich jetzt hier in Anführungsstrichen, dass du bloß nicht weinst, also sehr, ja, wirklich rational und wenig im Schock, so klingt das für mich.
Ja, ich bin bei sowas ein sehr, sehr objektiv rationaler Mensch. Was auch nicht immer gut für die Gefühle ist, im Allgemeinen so, aber daran arbeitet man. Aber genau in der Situation für sowas bin ich halt wenig emotional, sondern sehr hart und sehr kühl und auch vor allem zu mir sehr hart und sehr kühl. Und weil ich immer diese, wie sagt man das, schalte um, in Arbeitsmodus gehe, so ein bisschen, ne? Also los, das und das und das. Und wenn es gemacht ist, weiß ich, okay, jetzt kann ich mich fallen lassen und darauf verlassen, dass die Ärzte halt eben kommen. Also ich hatte schon dann irgendwann dolle Schmerzen, schon gehofft, dass auch dann die Ärzte alsbald kommen, aber war vielleicht auch so Lernen aus dem ersten Unfall, dass ich wusste, wie das ist, was zu tun ist. Und ich hatte ja noch abends ein paar Veranstaltungen auch, also wusste ich, wäre gut, wenn jemand da absagt und man nicht wartet, dass halt da die Keynote-Speakerin kommt, die dann niemals kommt.
Was Christina hier schildert, wirkt vielleicht erstmal komisch. Also warum kümmert man sich nach einem so schweren Unfall um solche, naja, eher unwichtigen Dinge? Wie Menschen sich verhalten, wenn sie gerade etwas Traumatisches erlebt haben, kann ganz unterschiedlich aussehen. Oft wirkt die Situation so bedrohlich, dass die eigenen Bewältigungsstrategien scheinbar nicht mehr ausreichen. Das kann dazu führen, dass Entscheidungen instinktiv und ohne rationale Überlegungen getroffen werden. Einige Betroffene berichten davon, dass sie in einer Schocksituation gefühlt neben sich standen. Das Gehirn aktiviert in dem Moment einen Schutzmechanismus, der zu einem Zustand emotionaler Taubheit führt. Für Außenstehende wirkt das manchmal bizarr, weil die Personen teilweise ganz alltägliche Handlungen wie automatisch durchführen und scheinbar unbetroffen wirken. In dem Moment wirkt das vielleicht unpassend, weil sie kaum eine emotionale Reaktion zeigen. Beispielsweise möchte eine schwerverletzte Person noch den Chef anrufen, um sich nach einem Unfall krank zu melden, oder sie flüchtet trotz schwerster Verletzung vom Unfallort, obwohl die Flucht unnötig und auch gefährlich ist. Zu solchen Handlungen kommt es, weil das Gehirn auf instinktive Reaktionen zurückgreift, eine grundlegende Überlebensstrategie, die den Körper schützen und Gefahr abwehren soll. Was für Außenstehende irrational wirkt, ist für die Betroffenen in dem Moment eine automatische Reaktion des Nervensystems in einer akuten Belastungssituation. Und deshalb ist es mir ganz wichtig, nochmal zu betonen, es gibt kein richtiges, in Anführungsstrichen, Verhalten von Menschen, die traumatische Erlebnisse mitgemacht und erlebt haben. Das gibt es einfach nicht. Deswegen sollten wir uns als Außenstehende davor hüten, da drauf zu gucken und zu sagen, hä, warum verhält die sich denn so komisch? Vielleicht können wir erstmal zurückgehen auf deine Anfänge, also noch vor dem Unfall. Du wirst 1990 geboren und zwar in der damaligen Sowjetunion und zwar, heute ist es glaube ich Kirgisistan, richtig?
Genau,
es ist
Kirgisistan, ja.
Deine Mutter, deine Großmutter und du, ihr zieht dann aber relativ schnell nach Deutschland. Ich glaube, da bist du eins.
Ein halbes Jahr ungefähr.
Oder ein halbes Jahr, okay. Wie kommt es dazu, dass ihr nach Deutschland geht?
Wir sind sogenannte Spätaussiedler oder Vertriebene. Mhm. Meine Oma ist so in der Zweiten Weltkriegs- und Nachkriegszeit, sage ich mal, auch viel hin und her getrieben worden. Sie sagt immer, sie kommt ursprünglich aus der Region Bamberg, wurde mal in die Ukraine verschleppt, dann wieder zurück verschleppt. Also da ist in meiner Familie irgendwie viel Bewegung gewesen in den Zeiten. Und dann irgendwann sind sie einfach in Zug gesetzt worden und ja, deportiert in die andere Richtung, irgendwie nach Kirgisistan gefahren worden einfach. Also es gab da keine richtige Wahl, wohin es gehen soll, sondern einfach da halt weg. Und da ist dann meine Mama geboren, ich bin da geboren und mit dem Mauerfall 1989 gab es dann an so eine Menschen wie wir quasi eine Einladung, wieder zurück nach Hause kommen zu dürfen oder zu können. Und das haben dann meine Eltern, sag November 89 so, haben dann meine Eltern auch dann so nach und nach gemacht, als ich dann, wie gesagt, so weit war.
Das heißt aber, deine Kindheitserinnerungen beginnen wahrscheinlich erst in Deutschland. Du hast jetzt keine großen Erinnerungen an Kirgisistan. Wie ist denn deine Kindheit? Hast du Geschwister? Wie wächst ihr auf dann in Deutschland?
Ich habe noch drei jüngere Schwestern. zu Hause ist viel los, aber ich bin die Älteste. Ich habe dann noch eine, die ist 3 Jahre jünger. Dann die andere, die ist 21. Und die Jüngste ist gerade 18 geworden. Also wir haben da so einen großen Gap. Das heißt eigentlich so, die Sapsi, die 3 Jahre jünger ist als ich, sind glaube ich so die Größeren, die viele Dinge gemeinsam irgendwie erlebt haben. Und für meine Familie war es erstmal wichtig, oder für meine Mama, mein Papa weiß ich nicht, wo der abgeblieben ist, mein leiblicher Vater. Meine Mama und meine Familie, für uns war erstmal klar, sich schnell anzupassen. Und das Verrückte ist eigentlich, dass wir damals direkt in so ein Asylantenheim erstmal mussten. Jetzt, damals gab es kein Wort so richtig dafür, also Auffanglager oder so hieß es damals so. Jetzt wissen wir ja, was es ist. Und wir mussten die ersten 2 Jahre, glaube ich, erstmal, oder 3 Jahre sogar, in so einem Asylantenheim sein, bis unsere Papiere geklärt waren. Also du warst da als Deutscher, auch nachweislich als Deutscher aufgrund deiner, wie gesagt, Pässe und Geburtsurkunden und so, musst erstmal da lange so bleiben, bis halt die ganze Papierlage geklärt war. Und dort hat dann meine Mama meinen jetzigen Papa oder Stiefvater dort kennengelernt und hat eben auch meine erste Schwester mit ihm dann bekommen oder Halbschwester mitbekommen. Und für meine Familie war dann sofort klar, Deutsch lernen, integrieren, Arbeit finden. Das war so das oberste Credo. Und deswegen ist bei mir auch das Russischsprachige so weit runtergefallen, weil ich natürlich im Kindergarten die erste Sprache, die ich gelernt habe, war ja auch Deutsch. Dann habe ich auch diese harte russische Klangfarbe ja auch nicht, was man ja viel irgendwie auch hört, auch irgendwie auch schön ist manchmal. Drum hat man bei mir schnell Deutsch gesprochen, schnell Deutsch gelernt und hat das erste Jahr Russisch sprechen voll vergessen. Das ist ein bisschen traurig jetzt rückblickend irgendwie, weil ich verstehe voll viel, aber mit Sprechen tue ich mich irgendwie so ein bisschen schwer und es ist so ein bisschen wie verloren gegangener Skill, sage ich mal.
Ich finde das ganz interessant. Bei mir in der Klasse damals waren auch einige, ja, Russlanddeutsche, und die haben mir erzählt, dass das gar nicht so leicht war, weil die in Deutschland immer die Russen waren, also nicht die richtigen Deutschen, und in Russland die Deutschen. Also so dieses Gefühl, dass man nirgendwo so richtig dazugehört. Hattest du das auch?
Ich hatte irgendwie nie, meine Mama aber schon, wenn die jetzt rückblickend erzählt, ne, dass sie da immer die blöden Faschisten waren, also immer nie richtig waren irgendwo. Und deswegen auch entschieden hatten, dann zurück nach Deutschland zu gehen, weil erstmal da zwar auch nicht richtig, aber wenigstens wieder zurück in der Heimat. Also ich sag mal so zurück in die Zukunft gegangen irgendwie. Und für mich war schon immer klar, dass ich zwar anders bin, so ein bisschen, weil ich sag mal so die russisch oder Ostdeutschland konservativen Einstellungen, die es vielleicht hier und da gibt, auch so katholische Einstellungen, die haben mich natürlich schon so ein bisschen unterschieden auch von dem Rest meiner Freundinnen, die ich einfach im Kindergarten hatte. Witzigerweise, Michael den Kühlschrank aufmacht und sieht, der ist knallvoll gefüllt, weiß er immer, wir erwarten heute Gäste, oder? So, ne? Von das wegen, stimmt. Hier darf niemand verhungern und wehe, jemand sagt danach, er hatte Durst oder Hunger noch gehabt oder so. Und wir können danach noch 3 Wochen davon essen, die man sich eingekauft hat. So, ich glaube, vielleicht nicht nur russisch-konservativ, aber ist halt so die slawische Länder, glaube ich, immer viel essen, viel trinken, was mir dazu gehört.
Und das ist immer geblieben, ja. Ich kenne das auch von türkischen Freunden, dass die sich das gar nicht vorstellen können, dass wenn du bei einer deutschen Familie zu Besuch bist, dass die sagen, so, keine Ahnung, Thomas, jetzt mal Zeit, dass du nach Hause gehst, wir wollen zu Abend essen. Also auf die Idee würde man wahrscheinlich bei einer russischen oder türkischen Familie niemals kommen, weil da ist genug da, dass 5 Kinder zum Abendessen noch zusätzlich kommen können.
Genau. Ja. Und wenn du übernachten willst und sowas, ist alles da.
Ja. Wie bist du denn dann zum Sport gekommen? Also ich weiß, dass der Weg jetzt zum Bahnradsport gar nicht so geradlinig war. Das war jetzt nicht das Erste, wo du gesagt hast, das will ich machen, oder?
Ich glaube, man kommt zum Bahnradsport auch eher nur sofort, wenn es in deiner Stadt, Region oder so auch eine Radrennbahn gibt. Und wir sind dann nach Sommer da gekommen. Und dann war es dann eher so, dass ich natürlich nach der Schule immer mitgeholfen habe, mit anpacken musste, ne, irgendwie bügeln, waschen, Haushalt, mitkochen oder sowas auch. Es ging schon ganz, ganz früh los, dass man sich, wie gesagt, Ostblock-Familie so, klar ist, nach der Schule, nach der Arbeit, egal welchen Alter du bist, da wird mit dir angepackt, da wird mitgeholfen, so. Und habe dann auch schon ganz früh schon Verantwortung für meine Schwestern gehabt. Meine Eltern waren arbeiten und ich war da, glaube ich, frisch aus der Grundschule raus oder so und war schon Nachmittag bis abends alleine. Und habe ich halt über meine Schwestern kümmern müssen. So, das war normal, so die Verantwortung direkt auch zu kriegen, also die hohe Verantwortung auch direkt zu kriegen, ne? Und irgendwann hang dann mal an der Schule so ein Plakat aus, und da war ich in der 4. Klasse, IT nach Hause radeln. Fand ich witzig und hatte mich dann mit meinen Freundinnen nebenbei, die ich hatte, da zu dem ersten Probetraining angemeldet. Und das war so das allererste, was ich halt für mich jemals hatte. Und ich weiß noch, dass zum ersten Probetraining meine Eltern noch ein Fahrrad aus dem Baumarkt damals gekauft hatten, weil ich kein eigenes Fahrrad hatte, dass ich da überhaupt irgendwie dran teilnehmen konnte. Und so habe ich dann so die ersten Noten auf der Aschenbahn gedreht und bin dann so nach und nach gekommen und war, wie gesagt, das erste Coole, was ich für mich hatte. Und irgendwann war es so, dass man an der Landesmeisterschaft auf der Radrennbahn mal teilnehmen musste. Und das hatte ich gemacht. Hatte aber gar keine Ahnung, was ich da irgendwie machen soll, und habe mir wirklich vor jedem Start irgendwie erklären lassen müssen, was man da machen muss. Also ist es ein Zeitfahren oder gibt es irgendwo Punkte oder wie auch immer, muss ich irgendwo ausreißen, attackieren. Und war dann direkt Landesmeisterin in allen Disziplinen, die ich da gefahren bin. Und mein damaliger Trainer, der Harald Mietz, der hatte dann gesagt, komm, wir schicken die Dame mal zum Bundessichtungsrennen nach Stuttgart. Also bin ich 2005 zu meinem allerersten Bundessichtungsrennen nach Stuttgart gefahren und habe dann sofort das 500 Meter Zeitfahren gewonnen und 5. im Sprint und bin dann direkt in den Nationalkader gerufen worden, also in Bundesnationalkader damals in der Jugend.
Okay, du warst aber scheinbar ja auch eine Art Naturtalent, ne? Wenn du sagst, das erste Mal direkt alles gewonnen, war dir das klar, dass du das besser kannst als andere Leute oder war das einfach nur so, ich probiere es mal aus?
Ich bin schon immer so einer, die dann sagt, nein hat man sicher, ein Ja kann man kriegen. Also immer erstmal probieren, bevor man dann Nein sagt. Und so bin ich auch dann zum Bundessichtungsrennen gefahren. Also es hieß, jo, okay, dann fahren wir halt da mal hin, schauen wir mal. Und so richtig krass Talent weiß ich nicht. Natürlich macht Spaß, wenn man dann schnell Dinge gewinnt. Und ich dann auch schnell Rekorde gebrochen habe, so in der Jugend und Co. Bin ich dann auf einer Radrennbahn gefahren und habe sofort Bahnrekord gebrochen, sofort deutschen Rekord gebrochen und so. Und das macht natürlich schon Spaß, ne? Also Gewinn macht immer Spaß. Und aber weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich bin nicht so jemand, der dann direkt immer so denkt von wegen, ja, ich kann Dinge viel besser als alle anderen, sondern mache ich mir keine Platte. Ich bin dann so wirklich immer von Wettkampf zu Wettkampf gegangen und habe dann mal geschaut. Ich glaube, das erste Mal, als ich dachte, ich bin vielleicht doch gar nicht so schlecht, war, als ich Juniorenweltmeisterin geworden bin, glaube ich.
Doch gar nicht so schlecht, finde ich in dem Zusammenhang sehr schön. War es direkt Bahnradfahren oder war es erst dieser Straßenradsport, in Anführungsstrichen so normaler Radsport, was man so kennt?
Ja, ich bin dann auf der Bahn dieses Bundessichtungsrennen gefahren. Und bin dann in den Bahnnationalkader gerufen worden. Und von da war dann sofort dann der Umschwung in den Bahnnationalkader und bin dann gar keine Straßen mehr gefahren. Oder keine Straßenrennen mehr gefahren.
Kannst du sagen, macht dir das dann auch mehr Spaß? Also was ist für dich der Vorteil? Klingt jetzt so wertend, aber ne, ist das irgendwie ein ganz anderer Sport? Ich kann mir das nicht so vorstellen.
Es ist zwar ein Fahrrad, so, aber trotzdem ist es was vollkommen anderes. Also vollkommen anderes. Nicht nur, dass sich die Räder unterscheiden. Bahnrad hat weder Gangschaltung noch Bremse noch Leerlauf. Ist so ein bisschen wie ein Spinningrad, wenn man das von zu Hause vielleicht kennt. Kostet trotzdem mehrere 10.000 Euro das Teil. Und dazu kommt es auch dieser Kurvendruck, den man hat, wenn man diesen Velodrom fährt, weiß nicht, dieses Oval, wo so die Holz, die Kurven so erhöht sind, mit so aus Holz. Und wenn man durch diese Kurve da durchpfeffert, am Ende waren es sehr, sehr schnell, ne, mit über 60, 70 km/h, dann ist das wie Karussellfahren. Wenn man in der Karussell, in der Achterbahn, so richtig in die Kurve rumgeschleudert wird irgendwie, so fühlen sich die G-Kräfte ungefähr auch an, wenn man so richtig schnell fährt. Und als Adrenalin-Junkie da habe ich festgestellt, so, yo, ist ganz cool, macht irgendwie Spaß. Und natürlich auch, ich war damit erfolgreich und habe da, klar, mehr Spaß gehabt, weil ich halt eben auch was gewonnen hatte. Im Straßenradsport hatte ich eigentlich gar nichts gewonnen oder so. Ich glaube, ich habe es noch nicht mal aufs Podium geschafft oder so. War halt mittelklassig, schlechtklassig so. Und habe dann, wie gesagt, durch dieses Bundessicherungsrennen war da halt eben sofort Talent entdeckt und dann auch direkt mit gefördert. Und ich habe dann gesagt, ja, machen wir erstmal. Wenn die das sagen, mache ich das.
Aber also da kommt ja dann zusammen, du hast Spaß, hast du ja gerade schon gesagt, ja. Adrenalin, Kribbeln im Bauch, wenn man so schnell da durchheizt und dann bist du auch wahnsinnig erfolgreich schon als Juniorin, ne? Hast da Weltmeisterschaften gewonnen, das hast du auch gerade schon gesagt. Und dann kommt aber mit 18 schon der erste fette Rückschlag, wenn man es jetzt so formulieren will. Du hast nämlich, 2009 war das glaube ich, einen sehr schweren Unfall im Training. Vielleicht kannst du mir erzählen, was da passiert ist.
Da war das so, dass ich bergab gefahren bin, vom Training nach Hause und ein Auto von unten kam und abbiegen wollte, links abbiegen wollte, also mir die Vorfahrt genommen hatte. Und wie gesagt, wir sind ja sehr schnell. Ich bin bergab gefahren, auch mit über 50 km/h. Und Auto nahm mir die Vorfahrt. Ich konnte nicht ausweichen und flog in den letzten Seitenscheiben dieses kleinen Busses rein. Und dabei habe ich mir auch schon ziemlich wehgetan. Nicht nur, dass meine Lunge zusammengefallen war, darum habe ich hier ganz Narben im Gesicht. Ich hatte Kiefer war zweimal gebrochen, ich habe 5 Zähne verloren, sind ja meine dritten. Deren Klavikulas, dieses Gelenk hier vorne am Schlüsselbein, das war gebrochen. 5 von 7 Handwurzelknochen waren gebrochen. Und halt eben auch die Brustwirbelsäule, die 5. Die war auch gebrochen. Also war da schon ziemlich viel los. Lag dann auch 2 Tage im künstlichen Koma. Und ja, alles nur, weil jemand dachte, dass man als Fahrrad nicht auch bergab auch etwas schnell fahren kann. Und wie gesagt, das Auto nahm die Vorfahrt, dachte, er schafft das. Hat es aber eben nicht geschafft. So. Und ich auch nicht.
Aber wenn du das jetzt sagst, du bist da wirklich durch die Scheiben geflogen und bist wirklich schwer, schwer, schwer verletzt. Also das hätte ja auch ganz anders ausgehen können. Du hättest tot sein können, ja?
Ja.
Und dann hast du diese ganzen Schmerzen. Du liegst im Koma. Du warst gerade so gut im Flow, im Training und weißt jetzt im Prinzip, ja, muss ich jetzt mit allem nochmal von ganz von vorne anfangen? Oder hattest du da schon den Gedanken, das schaffe ich eh nicht, ich gebe den Sport auf an dieser Stelle?
Ich bin dann wach geworden und man hat mir erklärt, was passiert ist und habe dann sofort um ein Blatt Papier gebeten, weil ich meine ersten Fragen aufschrauben wollte, weil ich so noch so tubiert war und so geschwollen im Gesicht auch war von den Operationen und halt eben den ganzen Schnittwunden von dieser Glasscherbe einfach, die ich hatte, durch die ja ich durchgeknallt bin. Und habe dann so eine Frage gestellt, wie in welchem Krankenhaus ich liege und natürlich auch, wann bekomme ich ein neues Fahrrad?
So. Wow.
Und von daher war mir von vornherein klar, dass ich irgendwie nicht Bock habe, irgendwie aufzuhören, beziehungsweise ich ja noch Pläne hatte. Ich war ja bei den Junioren sehr erfolgreich, in der Juniorenklasse, und wollte halt dann in der Erwachsenenklasse, in der Elite halt eben auch genauso erfolgreich sein oder zeigen, dass ich halt das auch zurecht gewonnen habe irgendwie. Und hatte da keinen Bock, nur wenn mir jemand wie die Vorfahrt nimmt, dass der irgendwie über meine Träume entscheiden soll. Und von daher war dann ganz gut klar, nur die Richtung geht's. Und habe es eigentlich auch geschafft, weil im Mai 2009 war der Unfall und im März 2010 bin ich schon Weltmeisterschaft gefahren und bin da 5. im Sprint geworden, was das beste Ergebnis der deutschen Bahnradsportlerin seit über 20 Jahren war. Also geht nicht, gibt's nicht, kann man auch manchmal sagen.
Da kam wieder die straighte Christina durch, ne? Das machen wir jetzt so zack, 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 zack. Was mich aber noch interessieren würde zu diesem ersten Unfall, du hast ja zumindest gesehen, dass sich das Leben sehr schnell ändern kann. durch einen Unfall zum Beispiel. Also hat das deine Einstellung zum Leben oder zu deinem Sport damals schon verändert, weil man eben merkt, dass manchmal Sachen sich doch anders entwickeln, als man das geplant hat?
Also ich sag mal, hätte diese Gedanken in meinem Sport selber irgendwie Einzug geholt, dann hätte es keinen Sinn gemacht, nicht, wenn ich erfolgreich gewesen, weil man ist ja sehr schnell und fährt ja teilweise Schulter an Schulter, sogar auch mit ein bisschen Körperkontakt, und wenn man da nur eine Sekunde zuckt, dann kann man nicht gewinnen, beziehungsweise manchmal wird es auch brenzlig in manchen Situationen. Mhm. Und so. Von daher war klar, dass ich da nirgends wie irgendwie rücksichtsvoll sein darf, sage ich mal. Im allgemeinen Straßenverkehr natürlich schon. Wenn wir mal Straßentraining fahren, so als Grundlagenausdauer eben, kennt man ja, da bin ich schon vorsichtiger geworden. Aber ansonsten, es ist so ein Moment, also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass einem sowas passiert? Ne, wenn man nicht gerade irgendwie, ne, wie Hans Kuck in die Luft durch die Welt geht, sondern versucht doch vorsichtig zu sein und auch vorausschauend zu sein eben halt auch. Und ich kannte auch niemanden, wo sowas mal passiert irgendwie auch ist. Ne? Jetzt rückblickend dann kriegt man ein Bewusstsein und merkt dann schon, wie verdammt gefährlich Straßenverkehr ist, auch wie viele Radsportler jährlich da irgendwie auch verunfallen, auch für Autofahrer mitgenommen worden sind. Aber damals dachte ich, nö, nie passiert, kenne ich gar nicht. Ja, passt ja.
Das heißt, du hast wirklich geschafft, diese Angst, die man verständlicherweise nach so einem Unfall haben könnte, wegzuschieben und dich komplett auf den Sport zu fokussieren danach.
Das hat wieder die rationale, objektive Christina. So,
Okay. Ja, aber es hat ja funktioniert. Also ich glaube, nicht mal ein Jahr nach dem Unfall holst du 3 Titel bei den deutschen Meisterschaften. Und die meisten kennen deinen Namen wahrscheinlich oder hören den zum ersten Mal 2012. Da bist du in London zum ersten Mal bei den Olympischen Spielen dabei. Damals 21 Jahre alt. Wie fühlt sich das an? Olympia muss ja ein Wahnsinn sein für alle Profisportler, oder?
Das ist wie ein Märchen, was wahr geworden ist. An jeder Ecke kribbelt es, sparkelt es und glitzert. Und es ist total verrückt. Und ich glaube, so das erste Krasse natürlich, wenn man dann das erste Mal so die Einkleidung bekommt, Olympischen Ringe über da hat. Und das Krasseste war, glaube ich, als wir zum ersten Mal Olympischen Dorf gekommen sind und wir in diese Mensa gegangen sind. Man kann sich nicht vorstellen, wie groß diese Mensa ist. Man kennt ja vielleicht aus seiner, weiß ich nicht, Arbeit oder so, oder die Kantine und so. Nee. Also eine Mensa ist wahrscheinlich ein Fußballfeld groß ungefähr. Also es ist gigantisch, eine riesengroße Messehalle im Prinzip. Und da gibt es an jeder Ecke, gibt es halt irgendwie aus allen verschiedenen Religionen, aber auch Ländern, Kontinenten und so, halt auch Geschmacksrichtung, es ist halt für jeden, was da ist. Und da läufst du dann durch, siehst du auf einmal um die Ecke, ey, da hinten sitzt Usain Bolt.
Wow.
Geil. Dann läufst du rüber und siehst du, ah ja, die Williams-Schwester. Hey, hier bin ich. So, und dann frühstückst du da mit irgendjemand und quatscht dann da so rum und dann machst du abends den Fernseher an, siehst fest, der ist gerade Olympiasieger geworden, hallo. Also das ist total, total krass. Das ist so eins der vielen Beispiele. Wie gesagt, Olympische Spiele, die glitzern für mich an jeder Ecke.
Du hast ja nicht nur gefrühstückt in der Mensa bei den Olympischen Spielen, sondern du hast auch Medaillen geholt. Wie fühlt sich das an, wenn man auf einmal Olympiasiegerin ist?
Ich habe zwar keine Kinder, ich sag aber, ich glaube, dass wenn man das allererste Mal die olympische Goldmedaille so um den Hals gehangen kriegt und auf diese Medaille guckt und auch merkt, das Gewicht dieser Medaille, die ist ja knapp 500 Gramm schwer ungefähr, dann ist es, glaube ich, so, wie wenn die Mama ihr Kind das immer erstmal in der Hand hat. So würde ich das ungefähr vergleichen. Wenn das mal so bei mir ist, dann sage ich dann, ob das eben vergleichbar ist, aber für mich passt es, glaube ich, so ganz gut. Es ist, man ist in so einer pinken Wolke irgendwo fernab und guckt irgendwie oben auf sich drauf, so als wenn man gar nicht da wäre. Und es ist wie so ein, wie ein Traum. Also man kann das nicht richtig greifen, was da gerade passiert, weil die Emotionen einfach so hoch sind und man einfach so unfassbar glücklich ist, aber dennoch total, weiß ich gar nicht, verblüfft, was hier gerade abgeht und maßlos überfordert mit allen Sachen, auch wenn man zwar Siegerehrungen irgendwie kennt, aber das ist alles irgendwie anders und verrückt und komisch und was mache ich da eigentlich und wo muss ich eigentlich hin und was? Ah, nee, ich bin Olympiasieger. Oh, verdammt, was heißt das überhaupt auch? Also ist dann irgendwie alles, das ist total, weiß ich gar nicht, wie man das irgendwie beschreiben, so absolut überfordernd in der Sekunde.
Für dich geht's dann 2016 weiter dann in Rio, da bist du 25. Ist das was anderes, wenn man da zum zweiten Mal antritt? Wahrscheinlich schon, ne? Weil du hast es ja jetzt schon einmal erlebt.
Das erstens und zweitens war die Position, die ich in der Welt hatte, schon eine andere. Mhm. 2012 war das, sage ich mal, so ein Aus-Versehen-Sieg, irgendwie. Wir waren jetzt alles andere als die Favoriten. Und ab da an war ich schon mehrfache Weltmeisterin. Und auch teilweise gibt es auch mal Zeiten, wo ich jahrelang ungeschlagen war auch tatsächlich. Und wenn man dann zu einem Spiel halt eben anreist, als ich glaube, im Sprint war ich irgendwie 1,5 Jahre ungeschlagen, glaube ich, oder so. Oder ein Jahr ungeschlagen tatsächlich auch. Mhm. Und von daher war es in Rio 2016 aber eine ganz andere Hausnummer. Ich war da nicht so, dass ich hin bin und es genossen habe und diese Sparkle-Fairy-Tale-Vibe irgendwie so aufgenommen habe. Sondern für mich war das da wie so ein Job, den ich machen muss einfach. Mhm. Wenn man dann da hinfährt, ist irgendwie klar, was von einem erwartet wird. So, nichts anderes als Gold. Und es gibt 3 Disziplinen, an denen wir teilnehmen können, wir Frauen im Kurzzeitbereich. Und eigentlich war klar, dass wenn ich 3-mal starte, ich eigentlich auch 3-mal Gold holen muss. Ich habe dem mehr oder weniger gut standgehalten, weil wir halt eben Bronze geholt hatten im Teamsprint, was aber klar war, weil die Chinesen und die Briten, die Chinesen und die Russen damals einfach besser waren, die letzten 2 Jahre als wir. Im Kairin war ich Weltmeisterin, habe dann total verkackt. Weil bin 6. geworden, weil ich irgendwie so das Heft auf der Hand gegeben habe und mir so viel Druck gemacht habe, dass ich so eine Entscheidung zu spät getroffen habe und einfach deswegen dann nur, wobei es ist bei einem Spiel ein 6., ne? Davon mal abgesehen, aber in dem Moment, jetzt weiß ich das ein paar Jahre später, aber damals war verdammt, man denkt, ich bin ganz schlecht, ich habe es nicht verdient, hier zu sein und wie auch immer, ich habe irgendjemanden Platz weggenommen. Und habe das dann umkehren können, bin dann 3 Tage später, weil das Turnier über 3 Tage ging, dann eben noch Olympiasiegerin im Sprint geworden. Also das war 16-12 eine ganz andere Hausnummer.
Ich finde bei dir toll, dass du so wahnsinnig ehrlich bist, auch ehrlich mit dir selbst, weil oft ja Sportler vielleicht auch aus Unsicherheit sich in so Allgemeinplätze flüchten und sagen, ja, hier alles gegeben und so, und du sagst, nö, ich habe verkackt. Was macht dieser Druck mit einem, wenn Deutschland auf dich schaut und sagt, unsere Christina, wenn die jetzt, wie du gerade schon gesagt hast, muss jetzt 3-mal starten, 3-mal Gold, sonst geht's nicht.
Ich meine, damals, jetzt bin ich natürlich super klar mit so Sachen, ne? Und damals, klar war ich immer sehr, sehr hart, ne, mit mir, von wegen ja verkackt. 6. Gold ist halt alles andere als Gold, ist halt verkackt. Silber, Bronze zählt halt nicht. Irgendwie, damals war das aber so unterbewusst die ganze Zeit mit dabei, ne? Und das macht extrem was mit mir mental. Und ich muss auch sagen, 2018, als ich die welterfolgreichste Bahnradsprinterin geworden bin, war ich kurz vorm Burnout. Ganz, ganz offen gesagt. Weil klar war, dass dieser Titel fallen kann. Und in der Welt mittlerweile war ich im Sprint, glaube ich, 3 Jahre, 4 Jahre seit Rio ungeschlagen tatsächlich. Also es gab keinen Wettkampf, den ich den Sprint verloren hatte. Egal welche Klasse, Weltcup oder Deutschmeisterschaft, wie auch immer, ich habe nie kein Rennen mehr verloren. Die Welt reagiert anders auf dich. Also wenn du in die Ratemame triffst, jeder guckt anders. Das heißt, immer gucken, was die Weltmeisterin da macht. Das ist die Medienwelt, sagt, wenn du mal Silber holst, von wegen, naja, ne? Das Karriereende schon in Sicht irgendwie auch. Das Team gratuliert dir nicht mehr so für andere Medaillenfarben als für Gold. Bei Gold eigentlich auch schon gar nicht mehr, weil es ist ja klar, dass ich irgendwie auch gewinne. Und das sind also Dinge, die man irgendwann selber wahrnimmt und glaubt, das wäre so, ne? Also ich kam von Weltmeisterschaft nach Hause, habe dann ein WM-Trikot und meine Medaille in die Kiste gepackt, zugemacht und gedacht, ich werde nie wieder Weltmeister, ich muss noch Radar trainieren. Also es ist so ein Teufelskreis gewesen, so ein ganz, ganz toller Teufelskreis gewesen. Ich erinnere mich auch, dass ich mal eine Saison hatte, da sind wir Europameisterschaft in Berlin gefahren, danach 3 Weltcups gefahren und so kurz vor Weihnachten Weltcup in Kanada. Und da war ich, boah, ich war durch, ne? Ich war mit physisch, psychisch, ich war einfach durch und war so kurz vor endlich mal 2 Wochen irgendwie so Winterurlaub und Regenerationsphase halt auch. Und das auf der Rolle, also beim Warming-up, auf so einem Ergometer, kurz vor irgendwie im Sprintfinale oder so. Und mein Bundestrainer, ja, was ist los mit dir? Ich so, boah, ich merke einfach, kann nicht mehr, ne? Ja, jetzt hab dich mal nicht so, so kenne ich dich ja überhaupt gar nicht. So, anstatt von wegen, ja, pass auf, das letzte Rennen, gehst da raus und guckst, was passiert. Ist scheißegal, die Saison war erfolgreich, ne? Und danach machen wir Winterurlaub und ist cool. Nee, das heißt, jetzt hab dich mal nicht so und mach halt mal weiter. Also so aus der Phase komme ich, ne? Aus dieser doch sehr männerdominierten, harten Baby-Boomer-Zeit, sag ich mal, ne? Wo sowas gar nicht gezählt hat. Und Bahnradsport war damals immer noch ein sehr, sehr männerdominierter Sport. So. Und von daher war auch klar, dass ich über mentale Sachen oder über Dinge nicht reden kann. Wenn ich sage, mir geht's nicht gut oder ich habe so viel Druck gerade, das kann ich damit irgendwie auch machen. Und deswegen sage ich ja, ich war zu 18, war ich mental völlig am Arsch. So, völlig am Arsch. Und es ist irgendwie auch blöd, jetzt rückblickend, weil ich glaube, dass mir dadurch einfach so eine voll geile Zeit irgendwie auch so gestohlen worden ist.
Zwei Fragen, die mir dazu direkt einfallen. Frage 1, hattest du zu dem Zeitpunkt noch Spaß am Radsport?
Wenig.
Und Frage 2, du hast jetzt sehr viel erzählt aus Sicht der Sportlerin Christina. Wie ging es dir damals als Mensch, Christina?
Nee, war die Sportlerin Christina. Gab's nicht anders. Gibt's nichts anderes. Auf dem Niveau gibt's das nicht anders. Da ist, ist das Sportlersein deine DNA, weil auch alles dazukommt. Du musst wissen, was du isst, wie du deinen Feierabend und deine Freizeit quasi organisierst halt eben auch, ne? Also das kommt alles zusammen. Ich glaube nicht, dass man das wirklich gut trennen kann, vielleicht auch nicht sollte, aber heutzutage bin ich ja ganz froh, dass die Athletinnen mündiger sind, beziehungsweise wir heutzutage wissen, dass es auch wichtig ist, physisch und psychisch gesund zu sein und auch so, ich sag mal, auch nachhaltiger erfolgreich zu sein. Ne? Also kann man das, glaube ich, dann noch ein bisschen anders machen, als ich das damals oder mir damals erlaubt war.
Jetzt kommt der Juni 2018 und du hast gerade gesagt, den Mensch Christina gibt es gar nicht, weil der Mensch ist die Sportlerin Christina. Und dann kommt eben dieser Unfall, der das alles über den Haufen wirft, der das Sportlerleben Christina Vogel sozusagen beendet. Du liegst auf der Bahn, du siehst, wie deine Schuhe weggetragen werden, du weißt genau, dass da irgendwie was schief läuft. Ich glaube, du hast auch gespürt, dass du nichts gespürt hast, oder? Ja. Also an den Beinen, du weißt, da ist irgendwas ganz, ganz Schlimmes. Dann kommst du in dieses Krankenhaus in Cottbus und die Ärzte merken, dass die Verletzungen so schwer sind, dass du verlegt werden musst, wirst mit einem Helikopter nach Berlin geflogen. Hast du das alles mitbekommen, was da um dich rum passiert ist?
Natürlich ist man da nur sehr selektiv irgendwie auch da, also fragmentmäßig, weil natürlich dann zum Glück auch ein bisschen Schmerzmittel kam. Ja. Und ich glaube, der Körper so viel zu tun hat, dass er nicht immer da sein kann irgendwie auch. Ne? Also ich weiß nicht, ob ich ansprechbar war, aber da sind nur einzelne Momente nur noch da in meinem Kopf. Und ich weiß noch, dass dann, es hat lange gebraucht, bis ich überhaupt verlegt werden konnte, weil ich so schwer verletzt war, dass es erst hieß, ich darf überhaupt nicht fliegen. Und man wusste, mit dem Auto schaffe ich das nicht bis nach Berlin, weil es so schwer ist halt eben. Und in der Zeit kam dann mein Partner Michael, oder jetziger Verlobter, kam dann von Erfurt nach Cottbus gefahren, ans Krankenhausbett, und haben sie dann auf diese, in dieses Vorzimmer, weiß ich gar nicht, Vor-OP-Raumzimmer irgendwie reingelassen. Und ich habe zu ihm sofort gesagt, du Michael, ich höre auf. Weil ich wusste, dass egal, was hier gerade passiert ist, dass das so schwerwiegend ist, dass ich die Kraft, die ich brauche, zurück ins Sport zu kommen, nicht nochmal aufwenden kann. Und das ist so alles dazu mit dem, wo ich halt herkam, was auch 2018 alles passiert ist, und meinem Kopf halt eben auch. Das ist ja schon wieder Richtung Spiele in Tokio auch eben auch ging damals. Also ich wusste, was ich brauche, um wieder zurückzugehen, das schaffe ich nicht. War natürlich dann auch richtig, weil ich wusste, dass die Verletzung so doll ist, querschnittsgelähmt, darauf kann ich nicht machen, was ich möchte, ich kann nicht mehr gehen. Und ich wusste, das kann ich nicht. Also was hier los ist gerade, das kann ich einfach nicht. Ich höre jetzt auf. So, das war's jetzt. Ich höre jetzt einfach auf. Und war irgendwie auch persönlich für mich, weil ich wusste, ich kann mich jetzt irgendwie auf was anderes, meinen Körper konzentrieren, ja gerade auch, als wieder zurückzudenken, wieder in den Leistungssport zu wollen.
Ich versuche das mal kurz zusammenzufassen, weil da ist ja so eine Art OP-Marathon dann in Berlin. Es gibt erst diese Not-OP, dann gibt es eine größere Operation, du gehst 2 Tage ins Koma, dann noch eine dritte OP, weil du eine Lungenentzündung hast, dann wieder künstliches Koma und irgendwann ist dann klar, okay, du bist außer Lebensgefahr. Kannst du dich an den Moment erinnern, an dem du erfahren hast, du bist querschnittsgelähmt?
Das war nach der ersten großen Operation. Am Ende waren es 3 OPs und nochmal ein künstliches Koma wegen der Lungenentzündung, die ich hatte. Nach der ersten großen lag ich 2 Tage im künstlichen Koma und habe mich so dann wach gemacht und dann war natürlich sofort, kann ich laufen, ja oder nein. Ich konnte schwierig sprechen, weil ich sehr, ich war einfach ein Wrack, also mein Körper war kaputt, ne? Und habe dann so mit den Fingern in die Luft so quasi laufen, ja oder nein. Und dann hat er mir halt eben erklärt, dass es halt eben nicht geht, ich bin querschnittsgelähmt und das sind die Folgen daraus. Und dann habe ich so einen Moment, dass ich natürlich schon eine Träne, die dir gelaufen ist, ne? Weil ich dachte, verdammt, okay, so die Intention, die ich hatte, die stimmt wirklich. Dann aber sofort wieder Arbeitsmodus, von wegen, okay, sag mir, was kann ich daraus machen? Was passiert jetzt? Und was sind meine Möglichkeiten?
Bei einer Querschnittslähmung wird das Rückenmark durch eine Verletzung wie einen Wirbelbruch schwer geschädigt. Normalerweise wird das Rückenmark durch die Wirbel umschlossen und geschützt. Es ist die zentrale Nervenbahn und stellt die Verbindung zwischen unserem Körper und dem Gehirn bereit. Bei einer Querschnittslähmung kommt es zu einer Unterbrechung dieser Leitung und das führt dann dazu, dass Betroffene die Bereiche, die unterhalb der Verletzung liegen, nicht mehr spüren und auch nicht mehr bewegen können. Deshalb können Querschnittslähmungen ganz unterschiedlich aussehen, je nachdem, wo das Ganze positioniert ist und wie schwer die Verletzung ist. Ein Bruch im unteren Bereich der Wirbel, der Lendenwirbel, kann zu Lähmungen in den Beinen führen und bedeutet oft, dass Betroffene keine Kontrolle mehr über Blase und Darm haben. Bei einem Bruch der Brustwirbel, wie es bei Christina der Fall ist, sind zusätzlich auch die Bauchmuskulatur und die Rumpfstabilität betroffen. Ein Bruch der Halswirbel kann sogar tödlich enden, weil Atmung und Herzfunktion betroffen sein können. Das ist bei Christina zum Glück nicht der Fall und das macht ihr im Krankenhaus auch richtig Mut.
Und dann war okay, man musste mit rechnen, 6 bis 12 Monate braucht man im Krankenhaus, wie lange dauert die Intensivreha, aber wenn das und das ist, dann kann ich mal selbstständig leben, weil die Lähmungshöhe, die ich habe, noch eine relativ gute ist, weil ich meine Arme noch habe. Bin so ab dem 5. Brustwirbel querschnittslähmend, das ist ungefähr da, wo der BH-Bügel bei Frauen ist, ungefähr da. Heißt, ich habe im Alltag keine Bauchmuskulatur zur Verfügung, muss mich immer ein bisschen festhalten, stützen und so. Aber da ich eben noch die Hände voll zur Funktion habe, kann ich dann doch Dinge mal selbstständig machen auch. Und da war okay, das sind meine Möglichkeiten, das kann ich machen. Gut, 6 Monate bin ich hier raus, ganz klar. Und wieder Arbeitsmodus, wieder Ziel, direkt, was ich da gemacht habe und es dann auch geschafft habe, bin ich sehr, sehr stolz auf mich, dass ich es geschafft habe, wirklich in 6 Monaten rauszugehen, wenn gleich natürlich aus dieser, nach dieser riesengroßen Klappe-Ansage, dass nächsten Woche noch echt schwierig war und es nicht daran lag, hier rauszukommen, sondern eher erstmal den Kack dazu überleben, bevor ich mir Pläne machen kann, was ich danach mal mache, wenn ich im Krankenhaus rauskomme.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen, weil klar, natürlich, man macht Pläne und das zeichnet dich ja, glaube ich, auch so ein bisschen aus, dass du so eine strukturierte Frau bist, die sagst, okay, dann mache ich das, dann mache ich das, dann mache ich das, aber zwischendurch, wenn man nachts wach liegt und man ist alleine im Zimmer, kommen doch wahrscheinlich doch die Gefühle. Also wie ist es dir da gegangen? War das Wut? War das Trauer um irgendwelche Chancen, die dir genommen wurden? Also kannst du das irgendwie beschreiben?
Hatte ich überhaupt nicht. Diese Fragen, warum ist mir das passiert an diesem Ort oder warum war ich an diesem Ort zu dieser Zeit, ne, habe ich schon beim ersten Unfall gelernt, dass es überhaupt keinen Sinn macht, sich das zu fragen, weil auf diese Fragen es einfach keine Antwort gibt. Deswegen war ich schon immer frei von irgendwie Wut oder frei von irgendeinem, Hass oder Schuld oder so auch, weil für mich halt viel mehr Schuld sind. Erstens, es gibt Regeln wie links und rechts auf einer Radrennbahn. Warum musste diese Person damals es nicht besser und hat sich dahingestellt, also hat so einen Stehversuch gemacht. So stand ein Trainer daneben. Die hätten auch was sagen können, die hätten schreien können zum Beispiel. Die vor mir fahrende im Team, die hätte auch gucken können, mich irgendwie noch warnen können. Aber sie hat es ja auch nicht so richtig gesehen, darum hätte sie ja was gesagt, wenn, ne? So. Also es gibt so viele Dinge, die, wo man sagen kann, deswegen ist Schuld, dass man hier eine Person ausmachen kann. Also weder an mir noch an allen anderen und so. Und von daher, es sind halt eine Emotion, die bringt mir halt einfach überhaupt nichts, weil der Fakt, dass ich querschnittsgelähmt bin und ich persönlich gucken muss, wie ich da raus jetzt komme oder was meine Möglichkeiten sind, das kann mir ja niemand abnehmen, überhaupt nicht. Also warum halte ich mich einfach auch fest mit so negativen Gedanken, wenn am Ende ich ja diejenige bin, die entscheiden kann, was ich daraus machen will und machen möchte und auch die Möglichkeiten einfach auch habe. Und von daher bin ich auch da so ein Fast-Forward-Typ. Natürlich gibt es einzelne Momente auch, wo man denkt so, scheiße, mein Leben habe ich mir wie anders vorgestellt und natürlich bin ich super selbstständig und kann Dinge irgendwie auch selber machen, aber auch wenn wir ehrlich sind, ist das Leben mit Behinderung nicht gerade super einfach, ne? Weil die Welt nicht divers ist, wir sind durchaus krass diskriminierend in allen Sachen auch, was irgendwie so Vorurteile angeht, was strukturelle Diskriminierung angeht, also das Leben im Rollstuhl ist nicht leicht, Punkt. So, aber dennoch habe ich ein fantastisch tolles Leben und man hat mir gesagt, ich kann das haben, muss was dafür tun, also mache ich das einfach.
Das heißt, du bist auch nicht sauer oder wütend auf die Person, die da im Weg stand?
Überhaupt nicht. Warum so?
Also. Ja, ich finde es wahnsinnig stark und sehr, sehr bewundernswert, Du bist jetzt, hast du gerade schon erzählt, ich glaube ein halbes Jahr bist du im Krankenhaus dann. Was ist in der Zeit das Schwierigste für dich? Du hast ja wahrscheinlich auch Schmerzen gehabt wie eine Wahnsinnige, oder?
Ich sag ja, die ersten Wochen, die waren wirklich 50-50, sterbe ich oder überlebe ich. Ne? Also es war wirklich kein Kinderspiel. Und auch an dieser, ich bin im halben Jahr hier raus, da waren die ersten Wochen überhaupt nicht dran zu denken, sondern nur irgendwie das zu überleben. Und als ich dann von der Intensivstation auf die Normalstation gegangen bin, war es für mich schon wie ein Olympiasieg, weil dann klar war, dass ich halt nicht 24-stündige so krasse Überwachung auch brauche, sondern auf eine normale Station auch kommen kann. Und dann ging das so ein bisschen los, was mache ich jetzt eigentlich? So, also, was geht überhaupt und was mache ich jetzt? War ja klar, Olympische Spiele, das funktioniert jetzt nicht mehr. Und das Leben war ja bei mir so in krass 4 Jahreszyklen, also Olympiaden so gewidmet, gezeichnet. Und danach, das fällt ja weg auf einmal. Und dann hatte ich so eine kleine Sinneskrise so ein bisschen. Lieblingsrestaurant hat eine Stufe davor, das geht nicht mehr und das geht nicht. Und Autofahren, hä? Zugfahren, hä? Was arbeite ich überhaupt jetzt auch so? Okay, ich bin zwar Beamtin, aber muss ich jetzt in Ruhestand? Oder kann ja was anderes machen? Und dann gibt es irgendwie so 2 Sachen, dass meine Schwester, die Sabine, die älteste meiner jüngeren Schwestern, die sagte von wegen, du als Studentin wusste ich manchmal nächste Woche nie, was ich mache. Und ich dachte immer, okay, die ist auch eine wunderbar, toll, erfolgreiche Frau geworden, die total in ihrem Leben steht und total auch wertestark ist und so auch. Wenn aus der was geworden ist, dann kann es mir, glaube ich, auch was werden, ne? Und dann hatte ich gegoogelt und habe einen Rollstuhlfahrer aus den USA gefunden, der fährt im Rollstuhl eine Monster Halfpipe, die ist über 8 Meter hoch, fährt da runter, macht dann so ein Looping, wo er über Monster Trucks drüber fliegt und landet dann nochmal im Rollstuhl sitzend.
Wow.
Und dann habe ich gedacht, ey, wenn sowas mit einem Rollstuhl möglich ist, na, dann kann es ja nicht so schwer da draußen sein, oder? Irgendwie. Und dann war es natürlich klar, sich erstmal zu finden, auch den Körper zu finden. Es ist ja, alles ist anders, von wie ich aufstehe, bis wir ins Bett gehen, Toiletten, Duschen, Kathetern auf einmal, weil Blase-Darm nicht so immer funktioniert. Wie ziehe ich mich überhaupt an? Wie zieht man sich die Hose an und aus, wenn man sitzt? So? Wie klappt das überhaupt auch am Main draußen? Führerschein neu machen, weil man irgendwie auf Handgas dann auch fährt und sowas auch. Also sind ja so viele Sachen, die auf einmal auch passieren, dass man dachte, wow, okay, cool, so also. Und ich hatte in der Zeit den ersten paar Wochen eine Traumatologin, die beiseite gestellt worden ist. Ich hatte die zwar die ersten paar Mal irgendwas aus dem Zimmer rausgescheucht, weil ich dachte, was willst du mir jetzt sagen? Ich kann nicht laufen, okay, danke. Sie aber echt hartnäckig war und ich echt froh war, dass die so hartnäckig war, weil sie hat einfach festgestellt, dass man mit Emotionen bei mir nicht so gut ankommt, hat aber so mit Schulmedizin ganz viel erklärt und sagte immer, dass bei so traumatischen Sachen, man hat ja immer, was dann passiert ist, man hat ja quasi Problem, Lösung, eine Brücke gebaut dazwischen. Und bei so traumatischen Sachen sind diese ganzen Brücken halt eben defekt. Das heißt, man bringt in meinem Kopf bei diesen Problemlösungssachen oder wie Dinge funktionieren, diese Brücken wieder zu bauen. Drum sind manche Sachen noch so überfordernd und zu groß, weil wir diese Brücke noch gar nicht haben. Ne? Oder die Brücke noch ganz, eine Hängebrücke ist, bis sie halt mal eine schön betonierte, feste, TÜV-geprüfte Stahlbrücke ist. So. Und so waren so die ersten, sag ich mal, paar Monate, bis ich dann festgestellt habe, okay, wer bin ich, wie geht es überhaupt mit mir jetzt auch, bis ich dann so bereit war, das Krankenhaus verlassen zu können.
Christina fragt sich, wer bin ich? Diese Frage lässt mich an der Stelle echt so ein bisschen nachdenklich werden, weil was macht es mit meiner Psyche, wenn ich plötzlich aus meinem alten Leben herausgerissen werde, wenn Dinge, mit denen ich mich so stark identifiziere wie Christina mit ihrem Sport, einfach wegbrechen? Hier hilft uns aus der Psychologie das Selbstkonzept weiter. Christina hat deutlich gemacht, dass ihre Identität als Spitzensportlerin mit ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit und sportlichen Erfolgen verbunden ist. Nur Gold war für sie gut genug. Der plötzliche Verlust dieser Fähigkeiten stellt ihr Selbstkonzept natürlich massiv in Frage, denn was bleibt noch übrig, wenn der Sport wegfällt? Teilweise leiten wir unsere Identität auch aus der Zugehörigkeit zu sozialen Gruppen ab, die uns wichtig sind. Hier steht die Frage, zu wem gehöre ich, im Zentrum. Für Christina könnte das beispielsweise die Gruppe der Spitzensportlerinnen und Spitzensportler gewesen sein. Durch den Unfall ist sie plötzlich nicht mehr Teil davon und zusammen mit dem Verlust des alten Selbstkonzeptes kann das zu einer richtigen Identitätskrise führen. Christina zeigt aber auch, dass es nicht so kommen muss. Die Herausforderung besteht darin, sich mit dem neuen Selbst zu identifizieren, das nicht dieselben körperlichen Voraussetzungen hat. Werte und Ziele im Leben muss Christina neu justieren. Ihr gewohnter Vierjahreszyklus, immer von Olympischen Spielen zu Olympischen Spielen, ist weg. Und von heute auf morgen steht die Frage im Raum, welches Ziel hat sie im Leben, wenn der Radsport nicht mehr da ist? Hattest du denn mal den Gedanken zu sagen, okay, ich mache jetzt Parasport eventuell?
Niemals. Weil ich weiß, was es mich gekostet hat, so erfolgreich zu sein. Und ich bin nicht bereit, das nochmal zu machen für eine Sportart, die ich nicht genauso cool finde, wie ich Bahnradsport cool finde. Habe ich nicht gefunden. Gibt für mich nichts, was es irgendwie so vereint, diese Geschwindigkeit. Aber auch, das ist ja wie so ein Schachspielen, und weil man so extrem taktieren muss auch. Ne? Also der die schnellsten Beine hat, ist nicht immer der, der gewinnt. Bei weitem nicht der gewinnt, weil auch der Kopf dazu stimmen muss. Und es gibt für mich keine Sportart, die das so krass vereint wie Bahnradsport. So. Und dann weiß ich aber auch, dass wenn ich Christina Vogel wieder anfange, in den Leistungssport zu gehen, man wird sofort wollen, dass ich paralympische Siegerin werde, wann immer ich auf dem Handbike sitze und mal ein Bild davon mache, habe ich sofort DMs in meinem Postfach E-Mails, wo es heißt, ja, und morgen Paralympics. Und das Leben nach dem Sport hätte es ja so oder so gegeben irgendwann. Und so ist da mein Sport immer noch, ne, sportlich, so, weil ich selber noch ein bisschen Sport mache oder auch beim Bahnersport mal kommentiere ab und zu oder bei der Bundespolizei eben auch Trainerin bin, also nicht in Vollruhestand musste. Ist ja trotzdem irgendwie Sport in meinem Leben, von daher ist es schon okay so. Passt also. War Paralympics nie ein Thema für mich als Aktive.
Da kommt wieder die straighte Christina durch. Mhm. Du hast gerade selber schon gesagt, du bist bei der Bundespolizei, musstest da nicht weg, hast jetzt einen anderen Job, du bist Trainerin und gleichzeitig gehst du aber auch in die Medien. Ne? Du, ja. Also nicht mehr als Sportlerin, sondern du kommentierst, du gibst Interviews. Wie kommt es dazu, zu dieser zweiten Karriere in den Medien?
Erstmal, indem man immer Ja sagt, bevor man Nein sagt. Und
kenne ich.
Ja, ne? Also es ist ja so klar, das mediale Interesse war am Anfang ja schon relativ groß. Und stelle dann fest, okay, dass was ich sage, irgendwie auch gehört werden möchte. Und ich natürlich auch gerne mache, um Menschen ein bisschen Mut zu machen. Weil ich glaube, auch viel die Frage kam, von wegen, die kann dann nicht wirklich so sein, wie die es irgendwie auch erzählt. Dieses Resilienzmonster, sag ich mal, um da das Mensch einfach auch mitzugeben, tatsächlich auch in den schweren Stunden vielleicht auch ein bisschen zu helfen. Andererseits auch die Stimme, die ich gekriegt habe, auch zu nutzen, um, wie gesagt, die Welt ein bisschen diverser und gerechter zu machen. Und als Leistungssportler ist man ja schon sehr bunt und divers aufgewachsen. So, im Sinne von, ich habe schon immer andere Hautfarben in meinem Freundeskreis gehabt, auch andere Religionen in meinem Freundeskreis gehabt. Natürlich klar, wenn man Freunde von überall in der Welt hat, bleibt das ja nicht aus. Und habe es aber nie so bewusst gesehen, weil es für mich immer der Mensch war, mit dem ich befreundet bin und mit dem ich schreibe. Und was natürlich irgendwie auch richtig ist, jetzt natürlich aber rückblickend auch total falsch ist, weil ich nie so richtig von den Problemen gewusst habe, die Menschen haben. Also ich hatte auch paralympische Freunde, aber da hat mit mir nie jemand gesprochen drüber. Ich habe auch nicht gefragt, natürlich, ne? Ja. Was hast du für Probleme eigentlich draußen? Ne? Wie schwierig ist das? Allein einkaufen, so vollgestellte Regale, keine barrierefreie Körbe, Schulabschluss, Olympischutzpunkte, Sportstätten. Überlegt euch mal in eurem Gym, wo ihr ab und zu mal geht, ist das überhaupt barrierefrei? Ich kann zu 90% sagen, es ist nicht barrierefrei. Ja. Also diese ganzen strukturellen Probleme, die andere haben, da habe ich in meinem jugendlichen Leichtsinn nicht zuhören wollen oder das gar nicht so in meinem Kopf gehabt, dass es irgendwie so passieren kann, ne? dass die Welt für manche ungerecht sein kann. Und jetzt, solange ich die Stimme in der Presse, in den Medien irgendwie habe, versuche ich das irgendwie auch so, ja, auf eine gute Art lehrend, ohne belehrend zu sein, weil Meckerer kann keiner leiden, das ein bisschen aufzuklären.
Du machst das ja nicht nur bei Social Media, du hast dich ja auch politisch engagiert. In Erfurt, glaube ich, im Stadtrat warst du direkt, ich, ja. 2019 hast du gesessen und jetzt durch deinen Umzug nicht mehr. Aber also da ist wieder der Machermodus eingeschaltet sozusagen. Warum ist es dir so wichtig, ja, diese Bekanntheit, du hast es eigentlich gerade schon so ein bisschen angesprochen, zu nutzen? Du gibst, glaube ich, damit Leuten eine Stimme, die sonst nicht so gehört werden. Ist es das?
Auch, aber auch, weil ich glaube, und das, was wir uns bewusst machen müssen, ist, dass jeder eine Art Vorbild ist. So, man kann nicht Vorbild sein. Also jeder von uns beeinflusst Menschen. Also jeder ist ein kleiner Influencer. So, jetzt nicht, was irgendwie Beauty-Cremes auf Instagram angeht, sondern jeder hat ja einen Umkreis, einen Freundeskreis, Familienkreis, Menschen um einen drumherum, die man auf eine gewisse Art und Weise beeinflusst. So, und ich bin lieber ein gutes Vorbild, als ich ein schlechtes Vorbild bin. Und als uns Person der Öffentlichkeit, dass diese Bubble drumherum natürlich ein bisschen größer, die wir beeinflussen, irgendwie auch erreichen können. Und darum muss ich mir noch bewusster sein auf diese Verantwortung, die halt jeder von uns in der Gesellschaft eben auch hat. Ne? Also ist ich diejenige, die sehen kann, dass hier auf dem Behindertenparkplatz parkt. Ich privat kann hingehen und sagen, ey, du warte mal kurz, du machst da was falsch, weil hier kommt vielleicht jemand, der es braucht oder ein Hotelzimmer zurückgebe, was barrierefrei ist, was ich nicht brauche. Vielleicht kommt irgendjemand abends noch, der gestrandet ist, wenn der Bahn ausgefallen ist, der das einfach auch braucht. Aber auch zu sagen, du pass mal auf, du baust hier gerade eine Straße, wäre schon cool, wenn da Blindenleitstreifen und ein abhängender Bordstein mit dazu käme, weil das ist noch schrecklicher für die sie eingeschränkten Menschen. Ne? Oder eine Ampel, die vielleicht auch bingt, dass man, wenn man blind ist, auch hört, dass da gerade rot ist oder so auch. Ne? Also liegt ja an uns in kleinen Sachen wie auch in ganz großen Sachen, die Gesellschaft so zu strukturieren, zu machen, zu gestalten, wie wir sie wollen. Und von daher ist es irgendwie blöd, wenn man sich das als, egal wie groß dieser Kreis, diese Bubble ist, sich das nicht bewusst ist.
Du hast das gerade ganz schön gesagt. Eigentlich ist jeder ein Vorbild für jeden ein Stück weit, aber du bist natürlich ein Vorbild für ein paar mehr Menschen. Und das ist so ein Ding, mit dem ich manchmal selber auch struggle. Ich habe mich neulich noch mit Luisa Della darüber unterhalten, die du ja, glaube ich, auch kennst, dass man oft dann so unter so einem Brennglas ist und manchmal Leute von außen auch sowas suchen, was man dann falsch gemacht hat und so. Also nervt das dich nicht manchmal auch, dass du dann auch mit anderen Maßstäben gemessen wirst, als wenn du jetzt privat Christina wärst?
Also das ist schon sehr, sehr anstrengend manchmal auch. Aber ich sag halt, ich verstell mich nicht. Ich bin halt immer ich. Ich versuche bei allen Sachen immer auch reflektiert umzugehen. Und wenn ich irgendwie einen Blödsinn mache, ich habe letztens zum Beispiel, das tat mir auch total leid, war so, ich habe eine neue Küche gekriegt und wir haben viel adaptiert, sodass es gut für mich funktioniert. Aber ich komme so maximal höher, an die ich rankomme, ist so 1,45 ungefähr. Und mein Partner ist halt 1,80 groß, das heißt, er würde auf die Küche oben drauf gucken. Und haben uns deswegen auch entschieden für ein paar Schränke, die größer sind, um einfach auch die Raumhöhe auszunutzen, dass es eben auch optisch schöner schaut und für ihn halt eben auch ganz gut passt. Und hab's ihm so vorgestellt und dann kamen auch so die Fragen von wegen, ja, warum ist so groß, du kommst da gar nicht ran. Und ich sagte so, naja, so sollte nicht aussehen wie die Liliputana-Küche.
Ja, verstehe.
Und war so in meinem jugendlichen Leichtsinn einmal so rausgehauen, hab dann natürlich zu Recht von einem Paar dann böse Häme gekriegt für das Wort, wo ich denk so, ja, okay, also ihr wisst ja, ich rede ja für euch, für uns, wenn ihr sagt, da so einen Mord drum zu schicken, ist vielleicht nicht so cool, aber auch ein paar, die dann gesagt haben, pass mal, Christina, ich weiß das, wie es gemeint war, aber das Wort Liliputana ist unfassbar diskriminierend und sehr böse für kleinwüchsige Menschen. Deswegen, die kämpfen gerade dafür, dieses Wort nicht mehr zu verwenden. Also sagst du am besten auch nicht wegen meiner Reichweite. Und da bin ich die Letzte, die das nicht macht. Ich habe dann einen Tag drauf nochmal ein Video aufgenommen, habe mich entschuldigt, habe das nur versucht zu erklären, warum, weshalb, wieso. Und dann versucht eben auch meine Grube wieder mitzunehmen, zu zeigen, ah, ich zeige Reue, das war nicht so gemeint. Auch klar, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, auch zu Recht. Aber andererseits auch meine Audience oder meiner Community eben auch den Weg mitzugeben, wie ich euch gelernt habe, festzustellen, okay, verdammt, ich habe einen Fehler gemacht. Dass A, das Einzugestehen ist wichtig und B, dass ihr mit mir daraus lernt, ist irgendwie auch wichtig und so. Und ich glaube, wenn man das immer in gutem Wissen und Gewissen auch macht, sich nicht dabei verstellt, dass es A, Menschen etwas persönlich damit einem auch meinen, auch verzeihen, wenn man auch mal merkt, man meint das auch ehrlich.
Wo wir bei Formulierungen gerade sind, das hat mir jetzt schon so die ganze Zeit unter den Nägeln gebrannt. Mhm. Wie magst du angesprochen werden oder wie ist der gute Weg? Also es gibt ja, viele Leute sagen behinderte Menschen, andere sagen Menschen mit Behinderungen, wieder andere sagen, Behinderung sollte man gar nicht sagen, man sollte sagen Menschen mit Einschränkungen. Was ist dir lieber?
Also ich finde das, klar muss es jeder sich selber entscheiden. Mir ist es persönlich egal, ob behindert oder, also behindert oder behinderter Mensch, auch wenn es da natürlich auch, gibt. Für mich ist aber wichtig, dass wir verstehen, dass das Wort behindert oder Behinderung ein Adjektiv zu mir ist. So, also wie ich braune Haare habe, braune Augen habe oder 1,60 groß bin, wenn ich stehen würde ungefähr, ist es einfach auch, oder ich bin lustig, ne, wie auch immer hilfsbereit, ist behindert ein Adjektiv von mir. Und wir müssen uns abgewöhnen, das als Schimpfwort zu verwenden, wie wir auch immer sagen, das ist behindert für irgendwas Schlechtes oder bist du schwul oder was, ist auch, das machen wir einfach nicht. Und Dieses Handicap oder mit Einschränkungen wurde ja quasi erfunden, weil Menschen ja festgestellt haben, dass Behinderten ein schlechtes Wort ist. Also bloß das nicht sagen.
Ja.
Du bist ja nicht behindert, sondern doch, ich bin behindert. So, und lernt das gefälligst aufzusprechen und zu sagen, dass es eben diese negativen Touch nicht mehr hat.
Hm.
Ich persönlich sehe das nicht so genau. Und es ist wie mit vielen anderen Dingen auch, fragt die Menschen doch einfach, wie sie angesprochen werden wollen.
Ja, guck mal, das habe ich jetzt gerade gemacht. Wo wir jetzt gerade schon über Formulierungen gesprochen haben, was können wir als Gesellschaft tun, als mehrheitlich nicht behinderte Gesellschaft, damit das Leben für behinderte Menschen oder Menschen mit Behinderung in Deutschland besser wird?
Ich würde es, glaube ich, größer machen, nicht nur für Menschen mit Behinderung, sondern für uns alle. Wir haben irgendwie so verlernt, uns zuzuhören, uns wirklich zuzuhören, uns versuchen zu verstehen, zu reflektieren, wenngleich ich nicht von jedem derselben Meinung sein muss. Ne? Aber wir hasseln so durch die Welt, dass wir nur noch an uns denken, jetzt übertragen, sehr, sehr, sehr groß gemachten Gedanken, aber vergessen, über den Rest nach links und rechts zu gucken auch. Ne? Und wie hat man Kindergarten gelernt? Was ich nicht will, was man mir tut, das füge keinem anderen zu.
Ja,
so nämlich,
genau.
Ne, haben wir das gelernt. Und es ist dasselbe, dass ich möchte ja in die Schule gehen, die ich auch möchte. Also warum sollen es alle anderen nicht? Ich möchte ja auf ein Konzert gehen, also warum sollen es alle anderen nicht auch genauso können? So. Ich möchte ja, dass für mich irgendwie ein Parkplatz frei ist, wenn ich irgendwie schlecht zu Fuß bin. Also warum packe ich denn auf dem Behindertenparkplatz, wenn ich den gar nicht brauche? Ne?
Hm.
Und ich glaube, wenn wir das endlich wieder so uns bewusst machen auch und uns wirklich bewusst machen am Tag, weiter mit offen geöffneten Augen durch die Welt zu gehen, dann wäre es einfach auch leichter. Und das kann jeder von uns tun. Ne? Also wie gesagt, es braucht nicht viel, es braucht aber viele.
Das ist schön. Also ich glaube, genau das, was du sagst, zuhören und aufeinander Acht geben, ist was ganz Wichtiges. Und oft sind es eben auch Kleinigkeiten, die man sich bewusst machen kann. Wenn man dich jetzt so in diesem Gespräch erlebt, du bist sehr fokussiert, sehr humorvoll, aber auch sehr straight, zielstrebig. Wo nimmst du diese Stärke her und diese Zielstrebigkeit? Was glaubst du?
Oh, wenn ich das wüsste, ne? Wenn ich das weiß, weiß ich nicht.
Könntest du das verkaufen als
Formel? Dann könnte ich das verkaufen, Formel. Genau. Dann könnte ich so ein Guru sein oder so. Dann würde ich Millionen von Euro würde ich dann machen quasi. Ich weiß ich gar nicht. Ist vielleicht so ein bisschen von allem. Ein bisschen Erziehung, auch wo wir halt eben auch hergekommen sind, dass ich schon immer wusste, dass im Leben gibt es halt nur den Tod umsonst. Das war's, wie man so ein neues Sprichwort, wie man so sagt, dass ich schon früh gelernt habe, dass wenn ich was möchte, auch was dafür tun muss. Immer aus dieser ganzen Fluchtgeschichte meiner Familie und auch Ankommen in Deutschland, dass ich wirklich was arbeiten muss, wenn ich was möchte. Dann habe ich auch so einen krassen, ich wirke zwar wie so ein sehr, vielleicht sogar schon pessimistischer Mensch, sehr realistischer Mensch, aber ich habe trotzdem so ein krasses Urvertrauen, dass wenn ich was dafür tue, sich das im Leben schon irgendwie regelt. Das wird schon irgendwie gut. Ich muss was dafür tun, klar, aber es wird schon irgendwie gut werden. Ich weiß gar nicht, woher das irgendwie kommt, aber es war schon immer da. So ganz, ganz toll. Dieses ganz, ganz tolle Urvertrauen auf das Gute irgendwie auch. Und ich glaube, da nehme ich das irgendwie auch so. Ja.
Aber es gibt ja bestimmt ganz viele Leute, die mit ihrem Schicksal hadern. Das muss ja noch nicht mal eine Behinderung sein, sondern irgendwas anderes, die dann in diese Gedankenschleifen verfallen, dieses Was wäre, wenn. Und ja, gibt es da vielleicht irgendwas, was du solchen Menschen in so einer ähnlichen Situation raten kannst, als jemand, der sein Leben komplett umkrempeln musste?
Also ich finde ja, hadern ist ja schon wieder so ein negatives Wort, ne? Dass wenn wir über Dinge irgendwie trauern oder sauer sind, dann heißt es ja nur, dass es uns das wichtig war, ne? Oder uns sehr schockiert hat. Und das ist nicht gut oder schlecht, das gehört einfach auch dazu. Und von daher ist auch so eine gewisse Trauerphase bei Schicksalsschlägen, wenn man es nehmen möchte, oder bei veränderten Dingen, gehört nämlich auch zu uns auch wichtig. Bei dem einen dauert es länger, bei dem anderen eher kürzer oder halt sehr, sehr kurz bei mir, aber es gehört einfach auch dazu. So, es hat keine Wertung, es gehört einfach auch dazu. Und ich glaube, das sich zu realisieren, dass das einfach eine Phase ist, die wir einfach auch brauchen, die einfach zugehört, ist wichtig, aber danach festzustellen, okay, reicht jetzt, was ist jetzt der Weg und was kann ich daraus machen? Und sich quasi Zeit zu nehmen, zu hadern, zu trauern, sich zu freuen, aber natürlich auch, gibt ja auch schöne Sachen, aber dann wieder festzustellen, okay, was ist eigentlich der Weg und wie kann es eben auch weitergehen? Es ist, glaube ich, auch wichtig, dann wirklich auch ein bisschen diesen, nennen wir es vielleicht auch Arbeitsmodus, auch zu gehen und dann versuchen, sich weiterzuentwickeln.
Ja, ich glaube, das ist ein guter Gedanke, dass Gefühle erstmal da sind und dass die nicht gut oder schlecht sind und dass man die zulassen muss, aber dass man irgendwann auch versuchen sollte, ins Arbeiten zu kommen, was du ja uns heute sehr toll erzählt hast, wie das bei dir war. Ich stelle am Abschluss dieses Podcasts immer zwei Fragen. Mhm. Und die erste ist, wenn du heute auf diesen einen Moment, der dein Leben verändert hat, also den Moment des Unfalls, zurückblickst, welches Gefühl löst der Moment in dir aus?
Ach, Stolz. Vielleicht auch. Also ist natürlich eins der schlimmsten oder der schlimmste Moment, der in meinem Leben jemals passiert ist. Auf der anderen Seite aber auch eins der besten Momente, die mir jemals passiert ist. Und ich weiß, wie makaber das irgendwie auch klingt. Aber natürlich hat das mein Leben total verändert und war schmerzhaft. Und da durchzukommen war total krass. Und ich hätte natürlich auch mein Leben irgendwie auch anders vorgestellt und wäre auch anders auch toll gewesen. Hm. Aber er hat mich erwachsen gemacht, total klar gemacht und all die Dinge, die ich heute machen kann, die hätte ich ohne den Unfall niemals gemacht oder niemals die Chance dafür gehabt. Und ich mag mein Leben, ich finde es toll, das macht Spaß und will daran eigentlich nichts ändern. Und von daher sage ich ja, es ist stolz zu wissen, was ich daraus und auch wie es mir damals ging, alles geschafft habe bis jetzt.
Ich glaube, damit kannst du wahnsinnig vielen Menschen Mut machen. Das ist toll zu hören, wirklich. Die zweite Frage und damit auch schon die letzte dieses Podcasts ist, wie war das heute für dich, über diesen einen Moment mit mir zu sprechen?
Ist natürlich immer so ein bisschen wie eine Therapiestunde, ne? Dass man manchmal so Emotionen wieder rauskehrt, die vielleicht im Alltag dann doch so im Verborgenen bleiben. Mhm. Und es schadet ja manchmal nicht, sich mit sich selber auseinanderzusetzen nochmal, oder?
Das stimmt. Dann ist die Therapie schon hiermit geschlossen. Christina, ich danke dir ganz, ganz doll für das Vertrauen. Ich habe es ja im Vorgespräch schon gesagt, du warst echt eine der Gäste, die mir sofort in den Kopf gekommen sind, wo ich dachte, wenn eine zu diesem Podcast passt, dann die. Und deswegen freue ich mich sehr, dass das jetzt geklappt hat. Dankeschön.
In dem Sinne, Dankeschön.
Ich muss sagen, ich finde Christinas Geschichte und vor allem sie selbst unglaublich inspirierend. Und ich kann mir vorstellen, dass viele von euch das auch so empfunden haben. Besonders beeindruckt hat mich ihre sehr rationale, aber aus psychologischer Sicht ja total sinnvolle Perspektive auf den Unfall. Was bringt es mir, darüber wütend zu sein, dass da jemand verbotenerweise auf der Bahn stand? Mich darüber aufzuregen, dass ich nie mehr laufen kann? Sie hat mit dem, was sie sagt, total recht. Es bringt rein gar nichts. Und trotzdem anzuerkennen, dass auch gegenteilige Gefühle total in Ordnung wären, das zeigt, finde ich, wie reflektiert und empathisch Christina ist. Sie hat mir außerdem einmal mehr klar gemacht, wie wichtig es ist, Inklusion auf dem Zettel zu haben, weil es einfach so viele Menschen in Deutschland betrifft, die strukturell benachteiligt werden und denen wir es oft, ja, unnötig, unglaublich schwer machen. Das könnte besser gehen und ich glaube, Teil der Lösung ist, dass wir alle, da schließe ich mich selber auch mit ein, mal bei uns selbst anfangen und mit wacherem Blick durch unseren Alltag gehen. In 2 Wochen spreche ich hier mit Svenja. Svenja ist 39 und war jahrelang in einer Beziehung, in der sie schlimmste psychische und körperliche Gewalt von ihrem damaligen Partner erfahren hat. Es ging so weit, dass er 2-mal versucht hat, sie umzubringen. Mit ihr werde ich nicht nur darüber reden, wie sie es da rausgeschafft hat, sondern auch über häusliche Gewalt und Femizide im Allgemeinen. Und das ist wirklich leider ein Problem, das in unserer Gesellschaft wahnsinnig wichtig ist und über das noch viel mehr gesprochen werden müsste. Also, wir hören uns in 2 Wochen wieder. Falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert gern diesen Podcast und schreibt uns eine Bewertung überall da, wo es Bewertungen gibt. Das hilft mir und dem Podcast-Team sehr. Vielen Dank. Tschüss.
Dieser eine Moment, der Podcast mit Philipp Fleiter, ist eine Produktion von Philipp Fleiter und WeMind im Auftrag von Podimo. Redaktion Philipp Fleiter, Laila Keuthage und WeMind, Sounddesign und Schnitt Marius Fuchtmann für WeMind.